Also alle ganz herzlich willkommen zu unserer Klasse 6, der letzten in diesem Jahr. Hier ist es sehr warm, oder? Vielleicht machen wir ganz kurz nochmal auf. Ich habe eben schon gelüftet, aber schwitze hier. In der letzten Klasse haben wir ja über die Begierde für dieses Leben gesprochen und dass Entsagung dafür die Medizin ist. Und wir haben über zwei Meditationen gesprochen, zwei Lamrims, die dabei helfen, die Begierde zu stoppen. Bei der ersten geht es darum zu erkennen, wie schwierig es ist, ein Leben dieser Art zu finden. Ja, wir sind in der Lage zu denken, sind noch nicht zu alt für neue Gedanken und wir sind gesund. Es gibt dieses Beispiel für die Wahrscheinlichkeit einer Wiedergeburt als Mensch. Und da heißt es, stell dir einen riesigen Ozean vor und darauf schwimmt ein ganz kleiner goldener Ring. Und dann gibt es eine Schildkröte, die unter Wasser lebt, auf dem Meeresboden und die nur ein einziges Mal im Jahr auftaucht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihrem Kopf in der Mitte vom Ring auftaucht, ist genauso groß wie eine menschliche Wiedergeburt zu erlangen. Das bezieht sich auf einen durchschnittlichen Menschen. Denn wir müssen uns nur mal beobachten, welche Gedanken uns so den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Und die meisten davon sind nicht sonderlich wohltätig oder menschenfreundlich. Und die paar Guten, die wir haben, sind auch nicht besonders stark. Wir sind irritiert oder genervt, weil jemand in der Bahn drängelt oder laut telefoniert. Und dann werfen wir jemand anderen einen gereizten Blick zu oder sagen sogar was Unfreundliches. Und unsere Gedanken als Radfahrer oder als Autofahrer sind wahrscheinlich nicht viel besser, weil die anderen ja doch immer alles falsch machen. Also mit all diesen Gedanken erzeugen wir nicht gerade gutes Karma. Und erst wenn wir ein gutes intellektuelles Verständnis der Leerheit erlangen, so heißt es, und dieses Verständnis dann auch unser Verhalten beeinflusst, sind wir aus dem Schneider, was eine Wiedergeburt in den niedrigeren Reichen angeht. In der zweiten Meditation ging es darum zu erkennen, dass alles, was uns in diesem Leben so bedeutsam erscheint, keine 30 Sekunden nach unserem Tod eine Rolle spielt. Ausschließlich der Dharma wird uns dann noch helfen. Alles andere ist nutzlos. Nur diese Teachings helfen uns über den Tod hinaus. Pabongka Rinpoche hat eine gute Analogie dazu. Angenommen, jemand bedroht dich und sagt, er wird zu dir nach Hause kommen und dich umbringen. Aber er sagt nur, dass das irgendwann in den nächsten 30 Tagen passieren wird. Also entweder schon morgen oder eben in 30 Tagen, beziehungsweise alles dazwischen ist möglich. Wenn du noch kein Schloss an der Tür hättest, würdest du ja auch nicht 29 Tage damit warten, es anzubringen. Du würdest es sofort anbringen. Du würdest sofort ein Schloss an der Tür installieren und dann wärst du sicher. Und alles andere wäre unsinnig. Also wir würden es nicht riskieren, damit zu warten, weil der Mörder vielleicht doch erst nach 28 Tagen kommt. Aber letztendlich leben wir so, als würde unser Todestag nicht kommen oder immer in nebulöser Ferne sein. Wir denken vielleicht, die Lebenserwartung wird ja doch immer höher. Und dabei wissen wir ganz genau, dass es uns jederzeit erwischen kann. Wir alle haben Freunde oder Familienmitglieder, die sich nicht an diese Statistik halten. Okay, schauen wir uns also an, wie wir die Begierde nach einem künftigen Leben beenden können. Wir sind wahrscheinlich alle noch nicht so weit, also noch nicht in dem Alter, in dem der Tod so präsent ist. Aber irgendwann erkennen auch wir, dass mit 65 die Karriere endgültig vorbei ist und nicht mehr viel Neues passieren wird an dieser Front. Es gibt nicht mehr viel, was wir im Leben noch erreichen möchten. Und man kriegt auch keinen Kredit mehr, ja, den man vielleicht jahrzehntelang zurückzahlen müsste. Viele Menschen wenden sich im Alter dann im hohen Alter der Religion zu und fangen an zu beten, dass sie im Himmel landen. einfach weil der Tod so präsent um sie herum ist. Die Freunde sind gestorben, die Partner, die Familie ist drastisch geschrumpft. Und im christlichen Glauben ist das ja sogar eine Art Belohnung. Jetzt, wenn man alt und krank und vielleicht alleine ist, sehnt man sich nach diesem besseren Ort, nach dem Paradies. Und das ist die Anhaftung ans nächste Leben. Der Wunsch, der nicht aufhört, nach einem besseren Leben an einem besseren Ort. Dieser Wunsch, die Begierde, ist die gleiche wie nach mehr Geld oder nach jedem anderen Objekt, das wir haben wollen, weil wir glauben, dass es uns damit besser geht. Dass das Glück in dem Objekt steckt. Und das Problem dabei ist, dass wir nicht erkennen, woher das Paradies kommt. Das ist das Problem von den 8 weltlichen Gedanken. Da habe ich gerade mit Helga noch mal drüber gesprochen. Und wir reden hier nicht über den Wunsch nach einer Wiedergeburt, damit wir anderen helfen können. Wenn wir in unserem Herzen die 3 Pfade verwirklicht haben, haben wir auch den Wunsch nach Wiedergeburt. Aber das ist ein Wunsch zum Wohle aller Wesen und der Weisheit zu erkennen, wie wir helfen können. Also der Wunsch, diese Weisheit zu realisieren, anderen auch wirklich zu helfen. Die Meditation ist nicht dazu gedacht, dass wir depressiv und traurig werden oder gar mutlos. Ja, das ist ganz und gar nicht der Sinn und Zweck. Wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen, um unsere Zeit hier realistisch einzuschätzen und so gut es geht zu nutzen. Wir sollten uns mit Bodhicitta, mit dem Leiden der Welt auseinandersetzen. Also in einer ruhigen Minute darüber nachdenken und ein klares Bild davon bekommen, dass das Leiden viel größer ist, als wir bisher gedacht haben. Dass selbst die Menschen, die uns glücklich erscheinen, zutiefst leiden, weil sie unweigerlich krank werden oder alleine sind oder ihren Erfolg, den Ruhm, ihre Schönheit verlieren, unweigerlich. Aber wenn wir eine Einsicht in Bodhicitta erhalten und wir uns vorstellen, dass wir tatsächlich jedem Einzelnen helfen können, jeden trösten können, Hoffnung geben können und einen Weg aus dem Leiden zeigen können, dann ist das beglückend, selbst wenn es am Anfang für uns eine Art Fantasie ist. Wenden wir uns nochmal dem Gedanken der zukünftigen Leben zu. Es gibt einen sehr simplen Beweis dafür, dass es zukünftige Leben gibt. Bei Jetsun Kapa heißt es, der Beweis ist einfach, aber sehr schwer für unseren Geist zu realisieren. Der Beweis ist so einfach, dass jemand, der nichts davon hören möchte, es vielleicht lächerlich findet. Also, du hast ein Bewusstsein von dieser Klasse, einen geistigen Strom, der sich fortsetzt. Und worauf sich dein Geist gerade hoffentlich fokussiert, ist diese Klasse. Der Inhalt des Spiegels deines Geistes in diesem Moment ist dieser Unterricht. Was war zuvor? Zum Beispiel der Weg hierher oder das sich hinsetzen an den Computer. Wir können uns erinnern. Wenn wir uns konzentrieren, können wir uns an den Gedanken erinnern, den wir hatten, kurz bevor die Klasse angefangen hat. Oder wie wir die Tür geöffnet haben, als wir noch draußen auf der Straße gestanden sind. Den Weg hierher und davor, was heute Abend alles passiert war oder auf der Arbeit passiert war. Wir wissen, was heute Morgen war. Das beweist unseren Geiststrom. Unser Geist strömt von einem Moment zum nächsten. Womit wir unseren Geist jetzt beschäftigen, beeinflusst den Zustand unseres Geistes später. Und jeder in unserer Kultur ist davon zu 100% überzeugt, von dieser Tatsache. Denn sonst würden wir unsere Kinder nicht zur Schule schicken. und an die Effektivität von Lernen glauben. Wir lernen unsere Kinder und wissen, dass sie die wichtigen Dinge auch später erinnern werden. Wie man liest und schreibt, wie man spricht und rechnet und so weiter. Und dieses Wissen baut aufeinander auf, bis sie vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen. Würden wir davon ausgehen, dass sie dieses Wissen nicht behalten, würden wir sie auch nicht zur Schule schicken. Es gibt also eine Ursache für unser Bewusstsein heute. Und die Ursache dafür muss ein anderer Moment der Bewusstheit gewesen sein. In der Wissenschaft heißt es, dass Materie nicht zerstört werden kann. Materie ändert sich und transformiert sich in etwas Neues. Also dieser Körper wird sterben. Die Haut und die Knochen werden zu Staub. Der Staub ist irgendwo in der Erde. Insekten werden unseren Körper fressen, Maden auffressen. Die Insekten werden sterben. Ein Vogel wird die Insekten fressen. Also die Materie des Körpers wird nicht zerstört, sondern sie verändert sich. Geht in andere Zustände über. Und das Gleiche passiert nach Ansicht des Buddhismus mit dem Geist. Der Geist unterscheidet sich in der Erscheinungsform von der Materie. Wir können ihn nicht verbrennen, wir können ihn nicht sehen, nicht berühren, nicht einmal orten. Wir wissen nicht, wo der Geist ist. Geist hat nur zwei Qualitäten. Er ist unsichtbar und wissend. Also, was hat nun die Bewusstheit für die Klasse heute verursacht? Was ist der Hauptgrund für dieses Bewusstsein? Das Bewusstsein, das davor kam. Das Bewusstsein von gestern ist die Ursache für das Bewusstsein von heute. Geistiges Material kann nur verursacht werden durch anderes geistiges Material. Das ist simpel und profund und wahr. Wenn du heute Bewusstsein hast, dann musst du auch gestern Bewusstheit gehabt haben. Es muss dafür einen anderen, früheren Moment der Bewusstheit gegeben haben. Genau wie Materie von einem früheren physikalischen Stoff gekommen sein muss. Davon sind wir überzeugt, das sagt unsere Wissenschaft. Aber wenn wir einen Moment darüber nachdenken, dann können wir das auch auf den Geist übertragen. Und das bedeutet, dass unser gestriger Geist vom Geist vorgestern gekommen ist und der vom Geist des Vortags und so weiter. Und wir sagen, der Geist ist anfangslos. Unser Geiststrom hat keinen Anfang. Wir können nicht sagen, das ist der erste Gedanke von Katharinas Geiststrom. Davor hatte sie niemals einen Gedanken gehabt. Das können wir nicht sagen, das ist unlogisch. Und für uns ist das zunächst eine sehr ungewöhnliche Denkweise, aber warum, anders gefragt, warum sollte sich Geist anders verhalten als Materie? Das ist nicht weniger plausibel. Und wir glauben, dass Materie nicht zerstörbar ist, weil wir das in der Schule gelernt haben. Wir sind da nicht von selber drauf gekommen, sondern haben gelernt, dass Masse weder einfach so entstehen noch vernichtet werden kann im Physikunterricht. Also können wir auch annehmen, dass geistiger Stoff nicht zerstörbar ist, selbst wenn wir das noch nicht vorher gehört haben. Wenn wir darüber nachdenken, klingt es einleuchtend. Und das ist der Beweis für frühere Leben im Buddhismus. Sehr verkürzt, aber in der Essenz ist es so. Okay. Heute schauen wir uns die vier Prinzipien von Karma an. Karma fällt in die Kategorie von sehr subtil, sehr schwer wahrzunehmen. Wenn wir diese Einteilung vornehmen, haben wir in der leichtesten Kategorie die offensichtlichen Phänomene. Farben, Formen, Töne. Jeder, der nicht blind oder taub ist, kann sie sehen und hören, kann sie wahrnehmen. In die zweite Kategorie fallen Dinge, die schwer wahrnehmbar sind, wie zum Beispiel die Leerheit. Und noch tiefer, noch schwerer wahrzunehmen ist Karma. Die Prinzipien von Karma sind noch schwerer zu erkennen als die Leerheit. Und deshalb benötigen wir dazu als Instanz die alten Schriften und unsere eigene analytische Meditation. Weil wir können die Wirkweise von Karma nicht direkt sehen. Wir müssen die Gesetze studieren und dann durchdenken. Das ist eine Herleitung, die auf den Worten des Buddha basiert, ohne die wir gar nicht auf diese Gesetze hätten kommen können. Und vor allem am Anfang müssen wir die Existenz von Karma erstmal über die alten Schriften kennenlernen und akzeptieren. Wir können sie uns nicht von alleine durch unsere Logik erschließen. Es gibt drei Arten, Karma zu erzeugen. Welche drei sind das? Wie kann man Karma erzeugen?
Durch Handeln.
Handeln ist eine.
Denken.
Ja, Olga?
Gedanken.
Genau. Gedanken, Sprache und Handeln. Denken, Sprechen und Handeln. Zuerst kommt das Denken. Du denkst etwas und das führt dazu, dass du etwas sagst oder handelst. Karma, die Definition von Karma ist jede Bewegung des Geistes. Also Denken und das, was es an Handlungen nach sich zieht. Das erste Prinzip von Karma, die erste Beschreibung von Karma ist, dass es eindeutig ist. Was heißt das? Nehmen wir zum Beispiel gutes Karma. Also, was ist die Definition von gutem Karma? Nach der Abhidhamma Kosha ist das eine Handlung durch Körpersprache oder Geist, die ein angenehmes, positives Ergebnis hervorbringt. Alles, was du tust, das ein attraktives Resultat hervorbringt, ist die Definition von gutem Karma. Dann, was ist negatives Karma?
Genau das Gegenteil.
Nämlich?
Ich möchte es nicht sagen.
Eine Handlung, die ein negatives Ergebnis hervorbringt.
Genau. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung, die ein unangenehmes Ergebnis bringt. Und das ist die Bedeutung vom ersten karmischen Prinzip, dass Karma eindeutig ist. Oder wie es in den deutschen Unterlagen übersetzt ist, festgelegt. Karma ist festgelegt. Eine gute Handlung, und mittlerweile wisst ihr, dass mit Handlung auch Denken oder Sprechen gemeint ist, also eine gute Tat, ein gutes Wort, ein guter Gedanke wird immer ein gutes, angenehmes Ergebnis hervorbringen. Immer. Es kann und wird niemals etwas anderes als ein positives Resultat erschaffen. Kennen wir auch aus dem christlichen Glauben, was man sät, wird man ernten. Also zum Beispiel, dir ist ein Fehler unterlaufen bei der Arbeit. Ein Fehler, der Konsequenzen für das Unternehmen hat. Und es ist aber nicht nachzuvollziehen, wer diesen Fehler gemacht hat. Niemand weiß, dass du es warst. Wenn du nichts sagst, hast du dann Karma erzeugt?
Ja.
Und welches Karma?
Schlechtes Karma.
Genau.
Für alle.
Genau.
Sitzen ja alle im Boot, also in einer Firma. Alle machen sich Gedanken, oh, was ist hier los? Und hier, und alle werden verdächtigt und hier suchen alle.
Ganz schlecht. Ganz schlecht. Genau. Also, dadurch haben wir negatives Karma erzeugt. Man hat anderen Schaden zugefügt und man hat es nicht bereinigt. Da du nichts gesagt hast, ja, hast du auch noch gelogen. Auch das kommt dazu. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dieser Wirkweise von Karma, rückst du heraus mit der Wahrheit und sagst proaktiv, dass du einen Fehler gemacht hast, der zu diesem Problem geführt hat. Also du hast versehentlich eine Anzeige falsch eingebaut. bei einer Zeitschrift, bei einer großen deutschen Zeitschrift. Und der Kunde, der viel Geld dafür bezahlt hat, hat das Recht, den Etat zu kürzen oder ganz zu streichen. Also gehst du zum CVD und zum Chefredakteur und sagst es ihnen. Wenn jetzt dein CVD ausflippt und dich anschreit, hat die Wahrheit zu sagen, dieses Resultat hervorgebracht?
Nein.
Nein. Genau. Nie und nimmer. In diesem Moment ist ein alter Same gereift, den ich in der Vergangenheit angelegt habe, indem ich harsch mit anderen geredet habe. Und dieser Same ist in die unangenehme Situation gereift, in die Situation, wo ich wirklich unangenehme Dinge mir anhören musste. Gleichzeitig habe ich aber in diesem Moment einen guten Samen für Aufrichtigkeit gesät, der mir ganz sicher ein angenehmes Ergebnis in der Zukunft bringen wird. Und wenn ich in dem Moment, in dem mein Chefredakteur mich zusammenstaucht, mich auch noch erinnern kann, dass jetzt ein alter Same sich auflöst und ich deshalb freundlich und gelassen bleiben kann, dann habe ich einen immens guten Samen gesät. Immens gut. Weil das genau sehr schwer ist, sich in solchen Triggermomenten zu erinnern und das mit Weisheit verbunden ist. Weil es ist schwer, weil ich gegen meine instinktive Natur angehe, die so tief in uns verankert ist. Und jetzt kann ich die guten neuen Samen stärken, indem ich mich daran erfreue. Wir reagieren immer, immer auf Samen, die reifen, weil wir leben in Beziehung zu unserer Umwelt. Und das heißt, dass wir immer auf diese reagieren. Und die große Frage ist, wie wir auf die Realität reagieren, mit welcher Haltung. Und es ist eine Frage des Trainings, dem Grad der Bewusstheit, die wir haben. Und es ist auch eine Entscheidung, die wir treffen. Das nochmal zu Luisas Frage vom letzten Mal. Oft leben wir unser Leben noch basierend auf einer falschen Annahme. Denkt darüber nach, wenn ihr durch eine kleine Notlüge einer unangenehmen Situation entkommen wollt. Das geschieht so schnell und so automatisch. Uns dabei rechtzeitig zu ertappen, das ist wirklich schwer. Wenn wir eine negative Handlung begehen, auch wenn es keiner sieht oder erfährt, erschaffen wir für uns eine negative Realität. Das ist das erste Prinzip von Karma. Karma ist eindeutig oder festgelegt. Benutzt für euch das Wort, das am eindrücklichsten ist. Aber wenn ihr darüber nachdenken, wie unsere Welt aussehen würde, wenn jeder das begreifen würde, wenn alle danach leben würden, ja, wie wir miteinander, mit den Tieren, mit unseren Ressourcen umgehen würden. Schon aus Eigeninteresse würde niemand mehr lügen. Man könnte immer alles glauben, was einem andere sagen. Ja. Jeder Autohersteller würde ganz genau angeben, was hinten rauskommt. Jeder Politiker würde nur Versprechen machen, die er oder sie auch einhalten möchten. Alle Eltern würden immer tun, was sie sagen und was sie sich von ihren Kindern wünschen und so weiter. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie das in extremen Situationen ist. Wenn ihr zum Beispiel eine jüdische Familie bei euch versteckt und die Nazis klopfen an die Tür, weil sie die suchen. Natürlich würdet ihr lügen, um das Leben der Familie zu retten. Das wäre eure Hauptmotivation, das Leben der Familie zu retten. Und deshalb ist das gute Karma in einer solchen Situation sehr, sehr stark. Dennoch würden wir durch die Lüge ein negatives Karma erschaffen, das wir bereinigen müssen. Aber in dem Fall, zumindest diejenigen, die ein Bodhisattva-Gelübde abgelegt haben, die sind dazu verpflichtet, das Leben der Familie zu schützen. Und wenn es eben sein muss, mit einer Lüge. Und das gute Karma ist 10.000 Mal mächtiger. Und dann setzt man sich auf seinem Kissen hin und bereinigt die Lüge und das wird als kleinere Unannehmlichkeit frühzeitig reifen.
Was sagt man denn da?
Das, lass uns da später noch mal sprechen. Über die. Es gibt die vier Kräfte, wie man eine negative Handlung bereinigt, der die Energie entzieht. Also, keine gute Handlung wird euch jemals Leid zufügen. Niemals. Und keine falsche Handlung wird jemals zu einem guten Resultat führen. Bei vielen Dingen gehen wir selbstverständlich davon aus. Aus einem Apfelkern wird keine Melone wachsen. Und noch einmal zu der Frage, die Luisa und Monique beim letzten Mal aufgeworfen haben. Es ging ein bisschen in die Richtung von, wenn alles von Samen kommt, die wir in der Vergangenheit durch unsere Handlungen gesät haben, wo kommt dann der freie Wille ins Spiel? Und ja, es ist so, dass es gigantisch gutes Karma braucht, um an die Kraft der heilsamen Handlungen zu glauben und überhaupt das Bewusstsein dafür zu besitzen. Wir müssen uns nur mal die Tierwelt anschauen. Wie schwer ist es für Raubtiere, gutes Karma zu erschaffen? Und es sind unsere guten Samen, die dafür sorgen, dass wir mit Karma überhaupt in Verbindung kommen und ein Verständnis dafür entwickeln und den Willen entwickeln, es zu stärken. In Kurs 5 gehen wir dann noch tiefer. Kommen wir zum zweiten Prinzip von Karma. Das Resultat ist größer als die Ursache. Die Samen wachsen und werden größer. Ein Beispiel ist an eine Buchecke zu denken, die primäre Ursache für eine riesige Buche und später für einen ganzen Wald sein kann. So ist es auch mit Karma. Die Ursachen können winzig sein im Vergleich zu dem Resultat. Karma wächst. Ein kleiner, hässlicher Gedanke von Eifersucht oder Ärger wächst und gedeiht, bis er schließlich reif ist und sich im Außen in einer äußerst unangenehmen Situation zeigt. Ich hatte eben schon von der primären Ursache, von der Hauptursache gesprochen. Dazu kommen dann bestimmte Umstände, die förderlich sind, damit der Same reifen kann. Und einer dieser Umstände ist Unwissenheit, Ignoranz. Deshalb heißt es auch immer wieder, das Studium von Karma und Leerheit, das sich bewusst machen von Ursache und Wirkung, ist das allerstärkste Gegenmittel. Was wir heute hier tun, ist also das allerstärkste Gegenmittel zu unserem negativen Karma. Durch dieses Wissen können wir die schlechten Samen austrocknen. In der Abhidhamma Kosha wird die Unwissenheit mit Wasser verglichen, die dafür sorgt, dass die schlechten Samen wachsen. Das dritte Prinzip. Wenn wir ein Karma nicht begangen haben, dann kann uns das Resultat, und hier heißt es auf Tibetisch, nicht berühren. Also, keine Handlung, kein Ergebnis. Wenn man das hört, scheint es sehr simpel. Aber letztlich ist es zum einen eine riesige Erleichterung, dass ich andere nicht dafür verantwortlich machen muss, was mir passiert. Und ich somit auch nicht gegen andere ankämpfen muss. Für mich war, als ich damit das erste Mal in Berührung gekommen bin, war das eine unendlich große Erleichterung. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wir, wenn uns das klar geworden ist, die richtigen Samen sehen wollen, um gute Ergebnisse in unserem Leben zu erreichen. Einen Erfolg im Job sehen wir nur, indem wir andere unterstützen. Eine wirksame tantrische Praxis erzeugen wir nur, wenn wir die drei Hauptpfade üben. Ein tieferes Verständnis erlangen wir nur, wenn wir anderen helfen zu verstehen. Wenn wir nichts tun, können wir keine Ergebnisse erhalten. Und wenn wir noch so oft die Teachings hören, dann bleibt das auf einer intellektuellen Ebene hängen und hat keine Auswirkungen auf unser Leben. Also ein korrektes Verständnis von Karma führt dazu zwangsläufig, dass wir zu einer engagierten und mitfühlenden Person werden. Der Wunsch, was wir aus unserem Leben machen, der ändert sich. Wir stehen ja auch nicht rum und beschwören den Boden, dass ein Baum wachsen möge, wenn wir keinen Samen dafür gepflanzt haben. Das wäre absurd. Und wir wissen von der zeitlichen Verzögerung, die es braucht, bis ein Same reift. Ayana Garjuna sagt in seinem Brief an einen Freund: Es ist wirklich schade, dass wir nicht sofort die Wirkung unserer Handlungen spüren. Wenn wir einen Käfer zertreten, dass der nicht sofort unser Brustkorb auseinanderbricht. Leider geschieht das erst später, wenn wir die Verbindung zu unserer Handlung gar nicht mehr herstellen. Wenn, sobald wir beim Finanzamt etwas angeben, das eigentlich nicht absetzbar ist, oder Einkünfte bei der Steuererklärung nicht deklarieren, wenn dann sofort unser gesamtes Geld verschwinden würde, ja, dann wäre es leichter für uns. Dann wären wir ganz sicher in der Lage, bestimmte Handlungen wie Lügen und so weiter zu eliminieren. Aber durch die Zeitverschiebung fällt es uns sehr schwer, die Ereignisse zuzuordnen. Wenn wir auf der anderen Seite gute Samen mit den drei Pfaden als Erkenntnisse in unseren Herzen pflanzen, dann ist das ein sehr gutes, starkes Karma, das auch in diesem Leben außergewöhnliche Wirkung zeigt. Also, Nummer 3, ohne Handlung kein Resultat. Nummer 4. Wenn wir eine Handlung begehen, wird das Ergebnis nicht einfach verschwinden. Wir werden ein Resultat erhalten. Wenn wir am Anfang von all diesen Zusammenhängen hören und darüber nachdenken, dann kann uns das erstmal die Augen öffnen und wir schauen genauer hin, was wir alles so denken und reden und tun. Und dann kommt fast bei allen das Gefühl, oh je, das wird ja immer schlimmer. Aber das kommt einfach daher, dass wir mit anderen Augen und einem anderen Verständnis auf unsere Handlungen schauen. Das ist ein gutes Zeichen. Es geht darum, die Kraft und die Motivation zu gewinnen, wirklich wach dafür zu sein, welche Samen wir säen. Weil wenn wir uns gleich am Anfang dabei ertappen, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu stoppen, bevor wir einen neuen sansarischen Kreislauf erzeugen. Gleich am Anfang, wie beim Rad des Lebens, da können wir das Rad noch anhalten. Und damit meine ich die kleinen Kreisläufe und die großen. Wenn ich wütend auf meine Kollegin oder Schwester reagiere, dann erzeuge ich eine neue negative Situation und auch das ist ein sansarischer Kreislauf. So, und am Anfang wird uns das nicht gelingen. Das ist ein Prozess und das braucht Zeit und Übung. Und in der Zwischenzeit sollten wir nicht auch noch ärgerlich auf uns werden, dass wir das nicht sofort stoppen können, sondern wir müssen liebevoll und geduldig mit uns selber sein und trotzdem dranbleiben. Das ist die hohe Kunst. Wir sollten mit unseren größten Triggern anfangen und uns langsam voranarbeiten. Und dabei sollten wir uns stärken und immens freuen, wenn es uns gelungen ist, einen kleinen Fortschritt zu machen. Das ist so wichtig. Wenn wir uns 4 Stunden später schon bewusst geworden sind, dass wir einen schlechten Samen gepflanzt haben, dann ist das großartig. Es ist schon mal großartig, dass wir uns überhaupt erinnern, dass wir uns überhaupt bewusst werden. Und wenn wir das Karma richtig schön aufladen, dann dauert es vielleicht beim nächsten Mal oder vielleicht auch erst nach 10 Mal nur 3 Stunden und 59 Sekunden. Ja? Und das ist ein Fortschritt verglichen mit der Lebenszeit, die wir schon hinter uns haben. Das ist außerordentlich kraftvoll. Diese Momente der Weisheit müssen wir stärken. Das gibt uns die Kraft, uns weiterzuentwickeln, große Kraft. Das ist der Motor. Wir können zu dieser Weisheit Zuflucht nehmen. Das ist die wahre Bedeutung von Zuflucht. Und das ist, was uns beschützt. Wie ein Haus, das uns vor Regen schützt. Aber wir müssen in das Haus gehen. Außerhalb, wenn wir außerhalb stehen, kann das Haus nichts für uns tun. Zuflucht zu nehmen, ohne zu verstehen, was Zuflucht bedeutet, ist sinnlos. Ein Beispiel für echte Zuflucht ist, wenn wir etwas Negatives getan haben, und wir reden hier jetzt nicht darüber, jemanden umzubringen, also über die ganz großen Dinge, sondern über eine kleine Lüge auf der Arbeit oder dass wir uns etwas nehmen, was nicht klar und frei gegeben worden ist, oder unsere Zahlen fürs Finanzamt ein bisschen beschönigen. All die kleinen Dinge, die wir fast schon automatisch machen. Schließlich machen die anderen das ja auch. Wenn wir also etwas Negatives getan haben und wir bereinigen es nicht, werden wir ganz klar ein Resultat haben. Und sich dessen bewusst zu sein, ist zum Beispiel Zuflucht. Das waren jetzt die vier Prinzipien von Karma. Das erste, Karma ist eindeutig. Nummer zwei. Genau, das Resultat ist größer als die Ursache. Nummer drei.
Keine Handlung, kein Resultat.
Genau, kein Resultat ohne Handlung. Und Nummer vier.
Handlung gleich Resultat.
Genau, jede Handlung führt zu einem Resultat. Wir haben letztes Mal und am Anfang dieser Klasse über die zwei Begierden gesprochen, für dieses und für das nächste Leben. Schauen wir uns jetzt nochmal die sechs Probleme an, die das menschliche Leben mit sich bringt. Eine weitere Liste. Die Geluks lieben Listen. Das erste Problem, das erste Leiden eines Menschen ist, es gibt keine Sicherheit. Alles kann jederzeit passieren. Wir wissen nie, was als nächstes passiert. Unser Problem ist nicht das, wie bei den Tieren, die in ständiger Angst ihre Umgebung scannen müssen, um vor einem größeren Tier zu flüchten, damit sie nicht gefressen werden. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass es in unserem Leben keine Sicherheit gibt. Vor allem, wenn Karma wahr ist, dann haben wir in unserem Gepäck alles, was möglich ist, alles. Und wir wissen nie, welche Samen wann reifen. Nichts ist sicher außer Steuern und Tod. Problem Nummer zwei. Wie schon Mick Jagger 1966 sagte, wir sind niemals zufrieden. Die menschliche Natur ist nie zufrieden. Wir wollen immer mehr oder was anderes. Einen besseren Job, eine größere Wohnung, eine Gehaltserhöhung oder die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Wir wollen immer mehr oder doch lieber was ganz anderes. Problem Nummer drei. Das Problem, dass wir immer und immer wieder sterben müssen. Das ist uns vielleicht nicht so nah wie die ersten beiden. Wir wissen, dass unser Leben viele Unsicherheiten birgt. Wird mein nächstes Buch ein Erfolg? Ist mein Arbeitsplatz sicher oder meine Beziehung? Von einer Bekannten hat sich der Mann getrennt. Beide sind Anfang 70 und die waren mehr als 40 Jahre verheiratet. Und wir wissen genau, wie unzufrieden wir sind. Es muss immer mehr, immer anders, immer besser sein. Dieses Problem aber ist uns erstmal fremd. Zukünftige Leben sind nicht Teil unserer Kultur. Aber wenn wir darüber nachdenken, wenn unser Geiststrom keinen Anfang hat, dann sind wir in wie vielen Körpern bereits gestorben?
Unzähligen.
Unendlich. Ja, unendlich vielen. Nummer vier. Wir werden, das ist die logische Konsequenz, wieder und wieder geboren. Auf Tibetisch heißt es, die Schwelle zum Leben zu überqueren. Wir fangen immer wieder ganz von vorne an. Und das je nachdem, welche karmischen Samen gerade reifen. Problem Nummer 5. Unser Leben ist immer in Bewegung, wie eine Achterbahn. Und alles, was oben ist, geht auch wieder nach unten. Wir sind jung, schön, erfolgreich. Und wir werden alt, pensioniert und langweilig. Jedes Unternehmen geht zu Ende. Jedes Produkt wird irgendwann aussortiert, egal wie lange es erfolgreich war. Ja. Es ist auch hier ein großer Kreislauf. Was oben ist, muss wieder nach unten gehen. Und schließlich das letzte Problem dieser Aufzählung, Nummer 6. Am Ende sind wir immer alleine. Niemand kann mit uns durch den Tod gehen. Der Tod wird uns immer trennen. Und diese Art von Einsamkeit spüren wir oft bereits vorher. Wir sprechen über die 6 Probleme des menschlichen Lebens im Kontext mit der Begierde nach künftigen Leben. Also, selbst wenn wir das enorme Glück haben, eine menschliche Wiedergeburt zu erlangen, was den Chancen eines Lotteriegewinns gleichkommt, haben wir diese 6 Probleme an der Backe. Was ist die große Klammer hier? Es geht ja nicht darum, sich all das bewusst zu machen, um dann schlapp und traurig die Schultern hängen zu lassen und depressiv zu werden. Es geht um Entsagung. Es geht darum, dass wir uns anders ausrichten, unsere Werte überprüfen und unsere Ziele, damit wir die Energie haben, aus dem Rad des Leidens auszusteigen, für uns und für alle anderen. Solange wir nicht mutig genug sind, da genau hinzuschauen, werden wir nicht die Kraft und Entschlossenheit entwickeln, die es braucht, um Fortschritte auf den Pfad zu machen. Man sagt, dass man überhaupt sich erstmal aufmacht auf den ersten Pfad, nachdem man eine mittlere bis große Katastrophe in seinem Leben erlebt hat. Für viele braucht es das, um nach Antworten zu suchen, um sich aufzumachen. Und hier möchte ich euch auch noch einen anderen Aspekt ans Herz legen. In einer der nächsten Montagmorgen-Inspirationen schicken wir euch folgendes Zitat aus dem Karma der Liebe. Vielleicht sind die kraftvollsten karmischen Samen jene, die wir pflanzen, indem wir uns entspannen und uns über die kleinen Aufmerksamkeiten freuen, die wir anderen geschenkt haben. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Wir genießen einfach nur, was wir für andere tun konnten.
Kannst du es wiederholen?
Mhm. Okay. Vielleicht sind die kraftvollsten karmischen Samen jene, die wir pflanzen, indem wir uns entspannen und uns über die kleinen Aufmerksamkeiten freuen, die wir anderen geschenkt haben. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Wir genießen einfach nur, was wir für andere tun konnten. Und dieser geistige Zustand, der sollte einhergehen mit Entsagung. Wir entsagen ja nicht der Liebe und der Freude, im Gegenteil. Und Freude gelingt uns nicht durch Anstrengung, nicht durch das Ich muss. Ja? Die Kraft der Entsagung trägt uns weiter auf den Pfad, der uns hilft, das Leid zu beenden. Und allein das ist ein großer Grund zur Freude und zu Gelassenheit. Okay. Woher wissen wir jetzt, ob wir tatsächlich Entsagung erlangt haben? Und Jetsun Kapa gibt uns diese Definition. Wir haben Entsagung realisiert, wenn wir Tag und Nacht den dringenden Wunsch nach Freiheit von Sansara haben. Erinnert ihr euch noch an die Definition von Sansara? Erinnert sich noch jemand, wovon wir uns befreien wollen? Ja.
Leid verursachen.
Genau. Genau.
Die Anhaftung daran.
Genau. Und das ist der Zustand, in dem wir immer und immer wieder einen Strom unreiner Teile haben, der uns aufgezwungen wird. Und was wäre dann die Freiheit? Das wäre ein Leben ohne unreine Teile, ohne einen Körper, der Schmerzen empfindet und sterben muss. Ein Buddha hat einen Körper, aber der altert nicht und hat auch sonst keine Plagen. Freiheit ist, einen Geist zu haben, der reines Glück empfindet, der frei ist von Eifersucht und Ärger und all dem Mist und der nur reine Liebe empfindet. Darüber sprechen wir in der nächsten Klasse im nächsten Jahr. Gibt es Fragen?
Silvia, ich habe eine Frage. Kannst du mir nochmal sagen, was die zwei anderen karmischen Eigenschaften sind? Eindeutig, ohne Handlung, kein Ergebnis. Und welche zwei noch?
Warte. Ich lese es dir einmal vor. Also, Karma ist eindeutig, das hattest du. Das Resultat ist größer als die Handlung.
Nein.
Kein Resultat ohne Handlung. Und jede Handlung führt zu einem Resultat.
Moment schnell, das Resultat ist größer als die Handlung. Und die andere Zeit kannst du mir nochmals wiederholen.
Ich habe jetzt nicht verstanden, welche. Ich sage nochmal alle vier.
Eindeutig, das Eindeutig. Resultat ist größer als die Handlung.
Genau, dann wir erleben kein Resultat ohne Handlung.
Ohne Handlung kein Ergebnis oder kein Resultat.
Genau.
Und das vierte?
Jede Handlung führt zu einem Resultat.
Ah, okay. Danke vielmals.
Gerne.
Ich möchte auch noch was fragen.
Hallo, Petra.
Hallo, Silvia. Danke dir. Wenn man jetzt absichtlich und geplant gute Handlungen macht, wenn man ein bestimmtes Ergebnis haben will, ja, was unsere karmischen Projekte.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und dann schleicht sich das Gefühl ein, dass im Prinzip Samen schon aufgehen müssten, aber sie tun es noch nicht. Gibt es irgendwelche negativen Handlungen, die man sozusagen unabsichtlich begeht, die zu einem Einfrieren von positiven Samen führt, die dann nicht aufgehen?
Mhm.
Und ja, also in Berlin haben wir ja darüber geredet, dass es richtige Samenzerstörer gibt, nämlich Wut und Ärger und so weiter.
Ja.
Aber gibt es auch welche, die Samen sozusagen einfrieren, ohne dass sie dann komplett zerstört sind, aber die zu einem Freeze führen sozusagen?
Mhm. Ja, ich denke, dass da ein großer Faktor die Unwissenheit ist. Das heißt, wenn wir sozusagen ungeduldig werden, wenn wir in diese alten Denkweisen zurückverfallen, ja, aber es muss doch. Das ist ja auch sehr mit Unwissenheit verbunden in diesen Momenten.
Also meinst du auch zum Beispiel sowas wie Zweifel? Also dass man zwar tut und tut, aber ein Teil in einem sagt, naja, wer weiß, ob das jetzt wirklich funktioniert, ja, oder wer weiß, ob das, was ich jetzt tue, überhaupt das Richtige ist.
Ja. Ja. Ja, alles, was mit Unwissenheit zu tun ist. Und gleich, Helga, als ich in Sedona war, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, habe ich mit Gischelammel darüber gesprochen und er sagte, wir müssen tatsächlich auch auf unseren geistigen Zustand achten, weil angenommen, wir haben, was weiß ich, eine Stunde etwas sehr Schönes, Liebevolles für jemanden gemacht und dann gehen wir raus und sind ärgerlich und genervt und gereizt und dann macht das so tschopp, 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 tschopp und wir tragen die Schichten von den guten Samen ab. Also auch das.
Meinst du damit eine allgemeine Gereiztheit oder
ja,
eine
ich mein auf auch
die gute Tat
eine,
bezogene?
Nein, ich meine auch eine allgemeine Gereiztheit.
Mhm. Das heißt nicht einmal, wenn es jetzt spezifisch mit der guten Tat zu tun hat, sondern ja, allgemein kann tatsächlich ein ja, Samenprojekt gleich wieder zerstören, sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Oder dem, weißt du, die Kraft entziehen. Diese Lebenskraft, weil wir haben ja einmal diese primäre Ursache, die Hauptursache, und dann aber weißt du die Umstände. Also wir haben einmal die Buchäcker, die wir pflanzen, und dann muss schön gegossen werden, die Erde muss gedüngt werden, muss schön locker sein, die Sonne muss scheinen und so weiter. Und das ist dieser geistige Zustand, der förderlich ist, damit gute Samen erwachsen. Und das ist auch der Grund, warum es dieses Gesamtpaket gibt, wo es heißt, Mensch, setz dich morgens hin, mach deine Praxis, stimm dich schon mal schön ein, führ am besten dein Six Times Book, mach gerne Yoga, ja, damit wir sozusagen den Boden gut bereiten.
Also das heißt, eigentlich darf man sich es überhaupt nicht mehr leisten, wenn ich mir das so anhöre.
Ja, aber wenn du das so sagst, dann bist ja, du, läufst du schon wieder in Gefahr, aus diesem Zustand herauszukommen. Ja? Mhm. Deswegen habe ich versucht, euch dieses Gefühl auch mal zu vermitteln, ja? Dass wir uns eher auf das Stärken, auf diesen Zustand der Freude konzentrieren, ja? Auf das Positive. Und wir müssen geduldig mit uns sein. Ich habe dich gesehen. Mhm. Aber erstmal hat sich Helga, ich drehe euch mal kurz um, damit ihr mal in die Runde Hallo sagen könntet. Seht ihr die Helga?
Alle winken. Also ich wollte da eigentlich nochmal anknüpfen, weil ich mich das auch frage, wie ist denn das mit der Motivation? Also wenn ich mir jetzt so ein Projekt vornehme und habe aber so einen sehr starken egoistischen Wunsch dahinter. Ne, so, dann, ich wünsche mir jetzt, was weiß ich, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ich möchte finanziell ja, besser dastehen und pflanze dann halt Samen dafür, aber habe immer das so im Hintergrund, ja, ich wünsche mir das ja für mich, ob das nicht auch dieses Ergebnis stoppen kann, frage ich mich manchmal. Mhm.
Okay, die Frage ist bei allen angekommen? Nein? Ach. Das ist ja ein Ding. Okay, also Helgas Frage war konkret an einem Beispiel. Was ist mit meiner Motivation? Kann diese eigennützige Motivation dem Samen nicht auch den Saft entziehen? Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Das heißt, wenn ich jetzt finanziell erfolgreich sein möchte und das jetzt nur für mich haben möchte, dann wird das denn trotzdem gelingen. So, und die Antwort ist ja, weil dieses Gesetz von Ursache-Wirkung wie ein, wie so ein, Gischel-Michael vergleicht das oft mit dem Gesetz der Schwerkraft, das funktioniert, ja, egal welche Motivation wir haben, aber wie wird es reifen. Also angenommen, du hast mit dieser völlig eigennützigen Motivation die Samen gepflanzt und andere dazu benutzt, dass du mehr Geld bekommst. Ja? Du hast sie benutzt, wie so ein Objekt, das wir benutzen. Das heißt, das Ergebnis wird sein, dass du finanziellen Erfolg haben wirst, aber dir wird das Ganze in einem Setting serviert, wo du dich benutzt fühlst, wo du vielleicht ausgenutzt wirst. Also alle Aspekte kommen zu uns zurück. Sie müssen übrigens nicht in der gleichen Situation reifen, aber dann wird es vielleicht andere Situationen in deinem Leben geben, wo dir Selbstsucht von anderen begegnet, das sehr unangenehm ist. Aber in diesem System, bei allem, was wir lernen, allem, was wir verstehen, je tiefer wir eintauchen, ich habe das schon mal ein paar Mal gesagt, auch in unseren Klassen, ist dieser Wunsch, je tiefer du eintauchst in dieses System, desto stärker wird der Wunsch, dich von deiner Selbstsucht zu befreien. Das ist systemimmanent. Und jeder, der von euch schon ein bisschen auf dem Weg ist, wird das bestätigen können. Dieses, auch dieser, wenn sich da jetzt sozusagen der Wunsch einschleicht, das vielleicht einmal auszuprobieren, dieses System, und du merkst, dass es wirkt, und dann kommt dieser Wunsch, das mit anderen zu teilen, weil das so wunderbar ist, ja, das ist sozusagen das ist ein Teil der Entwicklung, da kommt man gar nicht vorbei. Ich weiß nicht, nickt mal oder schüttelt mal den Kopf. Hier nicken alle. Ja, 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 genau.
Es ist natürlich auch wieder ungünstig, wenn man dabei die ganze Zeit denkt, ich muss aber doch, und sich selber wieder verurteilt für das, was, also wenn man jetzt eigene Motive hat.
Genau, ja.
Dass man es lieber erstmal macht und nicht auch nicht genau. So wieder verurteilt dafür.
Weil genau.
Sonst sieht man wieder neue
Schritte. Annette sagt etwas sehr Wichtiges, dass selbst wenn man sich so auf die Schliche kommt und bemerkt diese selbstsüchtigen Anteile, die vielleicht auch gar nicht so selbstsüchtig sind, dass man sich da gar nicht, dass man da gar nicht böse mit sich sein sollte, sondern auch da wirklich liebevoll und geduldig mit sich sein soll. Und wenn wir sagen, wir möchten etwas zum Wohle aller Wesen machen, dann beinhaltet das natürlich auch uns selbst. Ja, auch wir sind ein fühlendes Wesen und haben unser Mitgefühl verdient, natürlich. Aber das war auch in Berlin nochmal ein Thema. Es gibt einen Unterschied zwischen Karma und einem kompletten karmischen Pfad. Wenn wir einen Samen pflanzen, so wie wir das mit den vier Schritten machen, dann ist das ein kompletter karmischer Pfad. Und da braucht es immer eine andere Person dazu. Und da ist auch tatsächlich so die Motivation, die wir haben, ist ein ganz, ganz starker Faktor. Also diese Motivation können wir aber aufbringen. Das ist nur eine Frage des Trainings. Ja,
sehen wir
daran denken, ja.
Eine Frage. Mhm. Und zwar, für mich fällt es schwer, eben nach einer gewissen Zeit, also die Motivation, die Dinge dann, also wie du da gesagt hast, diesen Ackerboden zu bereiten oder diesen Garten zu bereiten.
Ja.
Am Morgen die Übung, dann das Six-Time-Buch, am Absolut. Abend die Meditation.
Ja.
Und das ist, also für mich ist das auch immer wieder am Tag, wenn ich gehetzt bin und so, auch immer wieder anstrengend.
Ja, absolut.
Und dann habe ich das Gefühl, ist das auch noch und hier und da und alles wird dann mehr.
Ja.
Und dann ist es schwierig, das dann eben auch mit, für mich, als auch eben mit Freude und
Deswegen ist mein Rat auch immer langsam zu beginnen. Das muss wachsen. Nun gibt es einige Turbostarter unter uns. Und die gehen das anders an mit ganz, ganz viel Kraft. Und das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend. Dann muss man gucken, wo kann man sich reduzieren, damit die Freude erhalten bleibt. Ja, lieber ein bisschen runterfahren.
Also bei mir ist das so, dass ich oft, wenn ich etwas anfange, das mit vollem Elan und Power, und dann bin ich ab und zu dann wie fast ein bisschen ausgebrannt.
Ja, genau. Und da muss man sehr auf sich achten. Da muss man auch Verantwortung übernehmen für sich. Ja? Und vor allem, wenn man dieses Muster kennt, da bist du nicht der Einzige. Ja? Hier Glück unter uns. Gehabt. Ja, ja, genau. Nicht der Einzige. Deswegen, das ist für uns alle wertvoll. Da müssen wir immer wieder genau schauen. Ja, da gibt es schon andere, die auch auf sich zeigen. Genau.
Wolfgang hat mal mit einem One-Times-Book angefangen.
Ah, ja, genau. Wolfgang hat ein One-Time-Book geführt, zum Beispiel. Also, ich glaube, diese Selbsteinschätzung ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen, das Wichtige daran ist wirklich, so in eine Ausdauer zu entwickeln dafür.
Genau.
Und da müssen wir einerseits wirklich auf uns achten und gucken, wo ist jetzt das Limit, damit ich nicht ausbrenne. Mhm. Und ich wollte jetzt gerade, was ich in diesem Fall auch auf keinen Fall empfehlen würde, wäre daraus ein Projekt zu machen und anderen zu helfen, die Ausdauer. Nicht als weiteres Projekt. Ja? Wenn man sagt, okay, das ist, ich habe ein Problem, an das ich jetzt herangehen möchte und das ich lösen möchte, dann kann man so etwas machen und diesen Four-Step-Plan wirklich durchziehen für eine längere Zeit. Dann macht das sehr viel Sinn. Aber das jetzt nicht auch noch neben 10 anderen Sachen. Wenn du magst, können wir mal in Ruhe drüber reden und vielleicht mal genauer hinschauen. Ja, dann können wir mal, ich bin noch eine Woche da. Und dann können wir vielleicht mal kurz skypen.
Okay, cool, danke.
Ja, gerne.
Ich hätte eine Frage, wäre das noch möglich?
Ja, natürlich. Hallo, Luisa.
Hallo. Danke sehr für das Teaching. Könntest du bitte mir genauer erklären, diese Definition von Karma? Also, ich hatte das bis jetzt so verstanden, dass Karma ein gutes Karma ist, wenn ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich etwas mache, oder umgekehrt schlechtes Karma ist, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe.
Nee, es geht um das Resultat.
Resultat, okay.
Geht um das Resultat, ja.
Wenn ich ein Terrorist wäre.
Wenn du ein Terrorist wärst, hast du gesagt? Ja. Okay. Mhm.
Und ich bringe Leute um.
Ja.
Also das Resultat, also ich würde mich freuen, sage ich so, weil ich mein Ziel erreicht habe. Mhm. Und ich könnte auch sagen, es ist gut oder es ist normal, bei Tieren auch andere Tieren töten oder umbringen. Also mein Problem ist zu verstehen, wer sagt, also umbringen ist schlecht und nicht umbringen ist gut.
Ja, weißt genau. Es gibt
aus meiner Sicht.
Ja. Okay, es geht nur.
Als Terroristin.
Ja.
Ist
das toll?
Ist gut. Sorry, aber ich. Das
ist ja, ich verstehe. Nein, deswegen ist zu sagen, das Gefühl, das ich dabei habe, ist die falsche Fährte. Es geht um das Resultat, das es für dich bringt. Ja, wenn du jemanden wehtust, dann ist das Resultat, das zu dir zurückkommt, schmerzhaft. So. Und jetzt ist die Frage, ist für dich Schmerz positiv? Mhm. Dann wäre das ein positives Karma. Oder ist Schmerz für dich negativ? Dann ist es ein negatives Karma. Und das ist eigentlich alles. Es geht darum, dass jede Handlung, die du begehst, zu dir zurückkommt in einem viel größeren Maße und ob dieses Ergebnis für dich angenehm ist oder negativ ist, das ist die Definition zwischen gutem oder der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Karma.
Okay.
Wenn du jetzt etwas tust, was für andere Menschen unangenehm ist, was andere Menschen verletzt, was ihnen wehtut, dann wird das als solches zu dir zurückkommen. Als sehr qualvolle Erfahrung.
Genau, aber dann ist das Resultat, was ich anderen mache, also es tut weh den anderen, nicht mir in dem Moment, als ich das mache.
Ja.
Also das Resultat ist für andere in dem Moment schlecht, aber für mich nicht.
Ja.
Okay, aber ich denke, ich habe es verstanden.
Okay.
Und eine kleine Frage noch.
Ja.
Diese Zeitverschiebung zwischen was ich mache und die Ergebnisse, die ich bekomme.
Ja.
Warum existiert das? Gibt es einen Grund? Also das ist, wer hat das festgelegt?
Wer hat das festgelegt? Das ist wahrscheinlich der gleiche natürliche Grund, dass es Zeit braucht. Das ist auch ein Konzept, Zeit, ja, ist auch ein Karma, dass wir hier mit, sind auch Samen, dass wir hier ein bestimmtes Zeitempfinden haben. Ein Buddha zum Beispiel, ein verwirklichtes Leben hat, verwirklichtes Wesen hat ein ganz anderes oder hat kein Zeitempfinden. Ja. Und genau, und aber hier in dieser Welt, in dieser Realität, die wir teilen, ist das so wie ein Baum, der eben auch Zeit braucht, zu wachsen? Oder ein Baby, das Zeit braucht,
um danke zu dir, wachsen. Ja. Ja. Danke sehr.
Ich hatte, ja genau, Thomas hatte sich auch schon ganz lange gemeldet. Das ist Thomas.
Hallo. Silvia, du hattest das angesprochen, und zwar, wenn wir jetzt gute Handlungen gemacht haben, haben uns ganz viel Mühe gegeben für ein Projekt, irgendein Thema und ganz viel Herzblut reingemacht und so weiter. Und dann kam
Moment, könnt ihr Thomas verstehen?
Ich kann auch lauter reden.
Nein, bitte einmal lauter reden, genau.
Silvia hatte angesprochen, wenn man sich etwas vorgenommen hat, eine gute Handlung oder ein Projekt oder ein Thema sich gewidmet hat, und da ganz viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat. Und dann kam die Frage oder die Aussage, wenn man dann rausgeht und dann Ärger hat und Wut hat, dass dann Silvia sagte, dass ich versuche das jetzt mal in meinen Worten zu sagen, und dann vielleicht habe ich es ja auch richtig dann verstanden, dass sich das dann so ein bisschen abnutzt durch meinen Ärger, der draußen ist und so weiter.
Mhm.
Daraus versuche ich jetzt zu lernen. Das heißt ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, Marco hat Geburtstag und ich bastel jetzt mit meiner Frau ganz viele Sachen, wir bereiten ganz viel vor, Kuchen und so, und ach, da wird er sich ja freuen, und dann noch Kerzen und hier und da. Das heißt, und dann haben wir ganz viel gute Energie reingelegt. Das heißt, damit ich jetzt keinen Abrieb habe oder so, dann von der Strategie und vom Wohlwollend, wenn mein Bewusstsein dann noch da ist, dann wäre es ja gut, wenn ich dann wieder inne gehe und dann mal ein bisschen runterkomme, bevor ich in eine neue Situation gehe. Zum Beispiel so, jetzt muss ich mich aber fertig machen, ab ins Badezimmer, und dann fliegt mir der Föhn runter und ich...
Ja.
Also dann lieber nochmal innehalten, locker, so sich freuen, dass ich jetzt was Gutes gesät habe, und dann in Ruhe dann wieder was Neues anfangen.
Ja, genau. Das ist ein guter Plan. Genau. Sehr guter Plan. Ja. Genau. Und es, vor allem geht es um dieses, es heißt so Low-Level Radiation. Das ist so diese negative Strahlung von schlechter Laune und Gereiztheit und alle nerven uns und alle sind doof und alles ist grau und so weiter. Dem sollten wir so ein bisschen versuchen, entgegenzuwirken. Aber Leute, wirklich viel, viel wichtiger ist, dass wir uns erfreuen an den kleinen guten Sachen. Das ist noch mal viel, viel wichtiger, weil wenn wir darauf aufbauen, dann stärken wir sozusagen den Boden, auf dem das Gute wachsen kann. Und wenn wir, und durch diese, also Buddhismus ist eigentlich hauptsächlich ein Training des Geistes. Und wir müssen versuchen mit skillful means, mit klugen, mit geschickten Mitteln, mit geschickten Mitteln müssen wir versuchen, uns dahin zu bringen, dass unser Zustand der Freude möglichst so wenig gestört wird, wie es nur geht.
Ja. Das wird schön werden.
Ja, genau. Okay, ihr Lieben, ich würde dann für heute die Klasse beenden. Wenn ich mal die Aufnahme beenden.